zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, willkommen zurück zu unserer Fragerunde, zu unserer Diskussion. Wir haben jetzt drei Perspektiven gehört auf unser Thema Depression und Suizidalität im Kontext der Bundeswehr. Unsere Saalmikrofone sind für Sie freigeschaltet. Wenn Sie Fragen haben an einen der drei oder an alle drei, gerne, bitte.
Eine erste Frage ist, sehen Sie einen Einfluss von Kameradschaft und Fürsorge auf den psychosomatisch Erkrankten? Oder anders ausgedrückt, brauchen wir bei der Bundeswehr wieder den Kümmerer alter Schule und würde das etwas nutzen? Zweite Frage, gibt es ein proaktives Resilienztraining, was man durchführen kann, um, ich sag mal, das Risiko einer Erkrankung zu minimieren? Und drittens, für den praktischen Alltag, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine, aber wenn ich mal wirklich richtig einen auf dem Wiesen mal drei Maß zu viel getrunken hat und man neigt, ich habe für immer das Gefühl, Alkoholkonsum beschleunigt eigentlich oder verstärkt dieses Negativgefühl. Ist das eine subjektive Wahrnehmung und ist tatsächlich Alkohol etwas, was eine Depression eigentlich verschärft und verstärkt? Dankeschön.
Mir geht's genau wie Ihnen übrigens. Das schützt mich vom Alkoholismus. Wenn ich jetzt drei Bier trinke, wache ich nachts um zwei etwa auf und denk, Mensch, was hast du gestern wieder für einen Blödsinn erzählt? Ist doch peinlich, ja? Man hat so richtig Schuldgefühle und Gedanken im Grunde wie ein Depressiver. Ich weiß zwar in der Nacht, am Morgen ist es wieder weg, aber das ist völlig richtig. Alkohol ist zunächst mal so, dass es lockerer macht, ne? Und alles leichter macht, aber dann gibt's so eine Art Rebound. Also so eine richtige Primärprävention ist etwas, was schwierig ist. Das ist eines der Hauptaufgaben, denke ich, auch in der Bundeswehr, dass es eine Handlungskompetenz besteht, die dazu führt, dass keine Zeit verloren wird und die Menschen rasch eine optimale, leitlinienkonforme Behandlung kriegen.
Ich schließe mich mal an. Auf der einen Seite ist es so, zum Thema Resilienztraining, da macht der psychologische Dienst der Bundeswehr eine ganze Reihe an Projekten. Das wird letztlich an der eigentlichen Krankheitsrate, was depressive Erkrankungen angeht, aber auch Suchterkrankungen angeht, nicht viel ändern, weil das natürlich stark biologisch verankerte Erkrankungen sind. Das hat man vor 30, 40 Jahren noch anders gesehen. Inzwischen wissen wir, dass es da ganz klare genetische Bezüge gibt. Das ist letztlich kein einfaches Gen, ja, sondern es sind halt verschiedene Aspekte, ein multifaktorielles Geschehen, was da eine Rolle spielt. Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das des Kümmerers oder der Kümmerer. Das ist genau ein Punkt gewesen, den wir mit dem Projekt eigentlich versucht haben zu etablieren, dass wir ein Bewusstsein für psychische Gesundheit etablieren, dass wir ein Bewusstsein letztlich auch etablieren, dass Vorgesetzte auf ihre unterstellten Soldatinnen und Soldaten achten, dass da eine höhere Sensibilisierung eben auch statt oder Sensibilität stattfindet für diese Thematik und dass das eben nicht so ja stigmatisierend, diskriminierend betrachtet wird, wie das zum Teil eben auch der Fall war. Wir haben einen wichtigen Faktor, der sich auch durch alle unsere Studienprojekte zieht, das ist die soziale Unterstützung. Das ist vor allem die Familie, das familiäre Umfeld. Also wichtigste Bezugsperson, die man einbindet, wo man sich Hilfe holt. Und wir haben einen anderen Faktor, den muss man so ein bisschen davon abgrenzen, aber da gibt es Schnittmengen. Das ist die Gruppenkohäsion oder Einheitskohäsion. Das, was wir auch unter Kameradschaft verstehen. Auch hier ist es, denke ich, ein Weg, dass wir über dieses besondere Bewusstsein für psychische Erkrankungen und psychische Gesundheit und zum Beispiel dieses Thema, dass es jeden treffen kann, und dass man aufeinander Acht geben kann und dass man auch sich in solchen Lebensphasen helfen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir weiterbringen wollen und wollten. Und der Herr Rothe hatte dahingehend ihm ja auch von seinem Kommiliton erzählt, der ihn damals darauf aufmerksam gemacht hat, ja, dass es ihm anscheinend nicht gut geht, weil nicht ihm ist es direkt aufgefallen, dass nicht mehr so viel funktionierte und dass es vielleicht unordentlich war, sondern das ist seinem Umfeld aufgefallen. Und da empathisch, wertschätzend mit umzugehen und Kameradinnen und Kameraden dann auf den Weg zu bringen, sich Hilfe zu organisieren, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, was aber auch Vorgesetzte trifft.
Vielleicht noch eine ergänzende Frage. Wenn ich Ihre Ausführung richtig verstanden habe, heißt es für mich aber als Disziplinarvorgesetzter, ich schicke den Kameraden sinnvollerweise zum Truppenarzt und nicht zum Truppenpsychologen.
Ja, das war auch, ich glaube, für die zivile Seite in dem Projekt so eine Lernerfahrung, dass wir im Grunde verschiedene Wege haben. Also ich glaube, und das war auch Teil des Projektes. Ich habe ja von Multiplikatoren gesprochen. Multiplikatoren waren für uns Vorgesetzte, aber es waren auch das psychosoziale Netzwerk im Ganzen. Und ich glaube, das ist etwas, was man so optimieren kann. Also dieses Zusammenwirken von Seelsorge, von Truppenpsychologie, von den Ärztinnen und Ärzten an den Standorten, als auch dem Sozialdienst. Das, glaube ich, ist eine Stärke in unserem System, dass wir alle Professionen regional eigentlich vorhalten können. Und es wäre super, wenn das überall so gut funktionieren würde, wie zum Beispiel auch in Berlin, wo es relativ regelmäßige Treffen gibt, wo zum Beispiel auch die Truppenpsychologie oder auch die Seelsorge Patientinnen und Patienten im Erstkontakt betreut und die übergibt. In den Einsatzgebieten klappt das super. Jetzt in den Standorten im Inland ist das, glaube ich, noch ausbaufähig. Das hatten wir versucht. In der Tat, die Behandlung selbst findet bei den Truppenärzten statt, im Regelfall dann auch bei Fachärztinnen und Fachärzten beziehungsweise psychologischen Psychotherapeuten. Insofern wäre der Weg, den Sie da beschrieben haben, der richtige, die Betroffenen direkt an den Truppenarzt oder die Truppenärztin am Standort zu schicken. Trotzdem ist die Einbindung der Truppenpsychologie für die Führungskräfte durchaus ein probates Mittel. Und auch die Truppenpsychologie würde in dem Fall sagen, dass hier zum Beispiel eine Behandlung erfolgen sollte und eben das auch dann mit den Truppenärztinnen und Ärzten besprechen.
Vielleicht nur zur Ergänzung, die leitlinienkonforme Behandlung kann nicht der Psychologe machen in der Regel, sondern das kann der psychologische Psychotherapeut, also eine Untergruppe der Psychologen machen mit einer Spezialausbildung oder Ärzte. Und man kann jetzt, wenn man sagt, na, ich weiß jetzt nicht, was da vorliegt, den Psychologen vielleicht mit hinzuziehen, um einzuschätzen, ob das eine normale Befindlichkeitsstörung ist oder vielleicht doch eine ernste Erkrankung. Und dann wird über diesen Weg dann vielleicht der Weg zum Arzt oder zum psychologischen Psychotherapeuten gefunden. Aber das kann man manchmal, wenn es klar ist, dass hier was im Argen ist, auch direkt machen.
Vielen Dank, dass Sie an dieser Stelle erwähnt haben, dass wir ein Teil des psychosozialen Netzwerks sind und damit, es ist daher keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Ich nutze das jetzt, weil ja einfach viele Offiziere, Offizierinnen sind. Nutzen Sie an dieser Stelle sehr, sehr gerne den Sozialdienst, weil er eine Brücke bauen kann zur medizinischen Weiterbehandlung. Wir können natürlich nicht die Depression in irgendeiner Art und Weise behandeln. Wir können aber an dieser Stelle Ihre Kameraden, Kameradinnen begleiten, diese Schritte gehen zu können. Und zusätzlich können wir auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen bei depressiven Erkrankungen, wir können auch das familiäre Umfeld stützen, weil Personen mit depressiven Erkrankungen belasten nicht nur sich selbst, sondern belasten ja auch durchaus ihr Umfeld, das familiäre Konstrukt drumherum. Und die benötigen auch an vielen Stellen Unterstützung. Auch dafür sind wir dann da als Sozialdienst. Nutzen Sie es und wir können auch hinzugezogen werden, wenn Sie diese schwierigen Gespräche führen müssen und vielleicht erstmal einen Impuls benötigen, wie gehe ich das gut an, wie kann ich das durchführen. und nutzen Sie uns, laden Sie uns auch regelmäßig ein, damit wir den Sozialdienst vorstellen können, der vielleicht erstmal die etwas kleinere Hürde ist, über diese Thematik zu sprechen, als vielleicht direkt beim Arzt, beim Truppenarzt und Co., weil wir vielleicht an dieser Stelle aufgrund, dass wir keinen militärischen Rang haben, etwas einfacher, der einfachere Zugangsweg sind.
Ich bin einer der anwesenden Militärseelsorger und ich muss sagen, es ist schön, aus meinem PSN so eine Wortmeldung zu hören, weil ich einfach denke, da arbeiten Menschen zusammen, die jeweils einen eigenen Beitrag liefern können. Darum halte ich es immer für relativ schwierig, wenn man anfängt, die Professionen gegeneinander auszuspielen. Auch der Truppenpsychologe mit seinem Führungsauftrag hat im Gesamten einen wichtigen Beitrag zu leisten. Es ist nur wichtig, die Unterschiedlichkeit des Auftrages zu erkennen und die gemeinsam zu nutzen, die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Herangehensweisen. Meine als Militärsorger ist, dass viele zu uns kommen, ich spreche da auch für meine Kollegen, weil wir eine gewisse Vertraulichkeit garantieren können, wie das ist eine einzigartige Stellung, die wir haben in der Bundeswehr. Ich merke, dass die versuchen, relativ Großes für mich als Person, aber auch für meine Kollegen, in die Rolle des Kümmerers zu fallen. Aber ich habe im Laufe der Jahre deutlich gelernt, der einzige Mensch, der sich kümmern kann und kümmern muss, ist der Betroffene selber. Dazu braucht er manchmal Unterstützung und Hilfe. Aber Paternalismus hilft niemandem. Weder mir noch den Betroffenen. Ich komme öfter an meine Grenzen, wo ich sage, was hilft Menschen, stark zu werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen? Sie hatten gesagt, einer ihrer Kameraden hat das Vertrauen von ihnen genossen und hat das genutzt, hat nicht weggeschaut, hat sie konfrontiert. Ich erlebe ganz häufig, dass Betroffene Angst haben, über ihre Situation zu sprechen, sie selbst anzuerkennen, weil sie Angst vor dem Stigma haben. Wenn jemand bei mir sitzt, von dem ich denke, er könnte Hilfe gut gebrauchen, ist mein entscheidender Impuls immer, was macht den Menschen stark genug, sich das selbst einzugestehen? Sie als Betroffener, merke ich, Sie reagieren auch schon darauf.
Das ist natürlich schwer zu sagen als solches, was den Menschen stark genug macht. Das ist relativ individuell, da Stichwort empathisch darauf zugehen. In meinem Fall, ich vertrage direkte Worte sehr gut, ich kann damit sehr gut umgehen. Das liegt aber auch daran, dass ich meistens relativ rational an solche Geschichten rangehe, auch an mich selbst. Es gibt aber Menschen, denen das Stigma oder die vor dem Stigma natürlich sehr viel Angst haben. Auch mir war das nicht ganz fremd, diese Angst. Was ich da vielleicht aus eigener Erfahrung, aus dem Einsatz sagen kann, wo ich auch besagte Kameraden zugegangen ist, ist tatsächlich, wenn man die Person einigermaßen kennt, das hilft natürlich. Wenn man das es aber nicht hat, wie in Ihrem Fall, hilft es tatsächlich, den Personen zuzuhören. Und da bietet sich meiner Meinung nach immer die Frage an, ob man einfach mal ein offenes Ohr leihen kann. Das bringt meistens schon mehr, wenn die Person einmal anfängt zu reden, dann ist das, sage ich mal, wie eine erste Brücke in diese Richtung. Man sollte sich mit Tipps weitestgehend zurückhalten, sondern die Person eben, meiner Meinung nach, eben empfehlen, den Truppenarzt oder eben das psychosoziale Netzwerk als solches aufzusuchen. Sie gehören dazu, dann ist das was anderes, aber das gilt dann eben für alle anderen. Da gibt es ja die Stellen, die dafür gut sind und die Personen sind auch geschult, darin im Umgang mit den Kameradinnen und Kameraden. Wenn Sie vielleicht nicht weiterkommen, gibt es ja auch noch andere Stellen, vielleicht einen anderen Ansatz versuchen können. Manchen Leuten hilft das Geistliche weiter, anderen eben nicht.
Ich habe eine Frage, wie gehe ich mit Soldaten um, die sich schon an Truppenarzt gewendet haben, wo auch klar ist, die fangen eine Therapie an, die ist aber noch nicht begonnen oder gerade am Anfang und die sind nicht krankgeschrieben, sondern im Dienst. Und ich merke aber, die können den Dienst nicht voll ausführen. Natürlich sucht man das Gespräch, aber die können nicht richtig artikulieren, wozu sie in der Lage sind oder nicht. Wie gehe ich mit diesen Soldaten um? Wie spreche ich das auch mit den anderen Untergebenen an? Weil ja die Thematik man als Zugführer und als Chef weiß, aber die anderen Soldaten ja vielleicht noch nicht so. Wie gehe ich damit um?
Vielleicht ein Beispiel dazu ganz kurz, auch aus jüngster Zeit. Wir hatten genau so einen Fall. An die Unterstellten rangegangen sind wir damit jetzt per se erstmal nicht, weil bei uns der Konsens war, also in meinem Abschnitt oder unserem Hauptabschnitt, dass das erstmal eine Privatsache ist als solches, wie jede Krankheit. Wir haben mit dem Soldaten dann gesprochen und halt dann hat er in dem Fall Urlaub genommen. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie lange die Zeit bis zum Brückenbeginn der Therapie ist. Aber gegebenenfalls empfiehlt es sich da nochmal Rücksprache zu halten, ja, mit den übergeordneten Stellen oder eben mit dem Truppenarzt, wie das halt möglich ist. Ne?
Also wir haben die Thematik auch gerade beispielsweise und es ist halt, es wird so rumgelaufen um den Soldaten, er wird nicht richtig integriert, aber auch nicht richtig nicht integriert, was ich halt auch irgendwo nicht gut finde und es wird halt nicht angesprochen, jedem ist klar, da ist was im Argen, das fällt ja auch auf aufgrund der Verhaltensweise und der Soldat ist eben nicht in der Lage zu sagen, und das ist ja auch in Ordnung, weil der ist ja auch krank, was kann er nicht und wie kann man ihn einbinden und da finde ich es einfach schwierig als Vorgesetzter da irgendwo einen Weg zu finden, wie ich ihm entgegenkommen kann und ihn auch was machen lassen kann, ohne dass ich ihn komplett ausgrenze. Also gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die dann vorgehen, so ein bisschen eine Guideline geben oder so? Genau.
Also meine Perspektive dazu. Auf der einen Seite sind Sie natürlich als Chefin oder als Zugführerin immer in der Lage, auch dem Truppenarzt eine Rückmeldung zu geben. Das ist ja bei uns eher möglich. Ne? Sie können dem Truppenarzt alles sagen, der Truppenarzt darf Ihnen nichts sagen. Es sei denn, der Betroffene ist damit einverstanden. Aber das kann man durchaus nutzen. Also ich war ja auch selbst mal Truppenarzt und hatte zu den Chefs eigentlich einen relativ offenen Umgang. Und natürlich haben die mir signalisiert, ob das gut geht oder nicht gut geht. Und dann haben wir uns da, wenn seitens des Kompaniechefs rückgemeldet worden ist, das funktioniert so nicht, habe ich auch meine Entscheidung angepasst. Sie haben einen zweiten Aspekt, den Sie, oder praktisch ein zweites Modul, was Sie ziehen können in solchen Fragen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was truppenpsychologisch mit begleitet wird. Jetzt ist es für Sie, da weiß ich nicht, wo Ihr entsprechender Truppenpsychologe sich befindet. Im Regelfall sind die natürlich ein bisschen weiter weg. Weil die Truppenpsychologie ist so auf Brigadeebene und höher angesiedelt. Im Sanitätsdienst haben wir im Grunde Truppenpsychologen nur in Diez und in Weißenfels. Da ist es noch schwieriger, die dann letztlich vor Ort zu haben. Aber natürlich kann man die kontaktieren und die können einen dahingehend auch beraten. Man kann auch gemeinsame Fallkonferenzen mit den Truppenärztinnen und Ärzten sicherstellen oder auch ein gemeinsames Gespräch mit dem Betroffenen. Ne? Das wird ja im IPR relativ häufig bei den Einsatzgeschädigten auch genutzt und das kann ich auch durchaus empfehlen. Ne? Also Ihre Perspektive ist total wertvoll, genauso wie die Perspektive natürlich des Betroffenen, der Erkrankten. Aber Sie haben auch recht, ein Teil kann das gar nicht so verbalisieren. Die wollen natürlich funktionieren und sich auch irgendwie beweisen und haben Angst, dass das irgendwie Auswirkungen hat auf die nächste Beurteilung. Und deswegen ist das Führungsverhalten da ganz, ganz wichtig. Ne? Aber grundsätzlich nochmal, auch mehr oder weniger einbindend zu den beiden vorherigen Beiträgen, es ist für Sie am Standort das gesamte psychosoziale Netzwerk praktisch zu nutzen. Ziel ist auch mit den PSN vor Ort, dass die untereinander natürlich miteinander sprechen und Ihnen als Vorgesetzte auch helfen, letztlich solche Fälle zu betreuen. Und für uns ist entscheidend, gerade die Leute, die nicht in Behandlung sich begeben, weil das verbunden ist mit einem hohen Stigma, dass die irgendwo erstmal andocken. Bei der Seelsorge, im Sozialdienst, bei den Truppenpsychologen, bei Ihnen oder bei den Ärzten. Das, was für Sie am passendsten ist. Was aber entscheidend ist, dass man untereinander miteinander redet und dass man dann, wenn wirklich eine Behandlung erforderlich ist, dass dann auch die Schritte eingeleitet werden. Das ist so mein Statement dazu.
Ich habe in den Kondolenzbüchern von den Soldaten, die selber Suizid gemacht haben, in den Kondolenzbüchern von denen gelesen, ja, er war ein lebensfroher, lustiger Mensch. Man ist sehr erschrocken über den Freitod, den der Soldat oder die Soldatin gewählt hat. Jetzt ist meine Frage, ist es dann nochmal ein Aufbäumen, bevor man sich selber zum Freitod entscheidet, nochmal so nach außen hin alles gut zu tun und zu machen? Oder wie kann man denn das feststellen? Weil die wollten die haben ja gar keine Hilfe in Anspruch genommen. Und alle anderen, die das eintragen, das Kondolenzbuch, die gute Freunde gewesen sind, mit ihnen zusammen Sport gemacht haben, die sind fassungslos über diesen Freitod.
Könnte ich gerne antworten. Zunächst, Freitode sind es ja nicht in aller Regel, weil in der Depression ist man nicht frei in seiner Entscheidung. In der Depression ist man gesteuert von der Erkrankung. Und die Menschen berichten oft, dass sich ihnen, wenn sie da reinrutschen, und das kann manchmal auch schnell gehen, wenn jemand eine manisch-depressive Erkrankung zum Beispiel hat, kann es über Nacht gehen. Der kann am Tag vorher noch fröhlich seinen Sport gemacht haben und dann macht es Klick und dann kommt er in diesen depressiven Zustand, in dem sich den Betroffenen Suizidgedanken richtig gehend aufdrängen. Die sind an Lastwagen vorbeifahren und der Gedanke schießt ein und springt davor. Die sind an Ast und denken, da könnte ich mich aufhängen. Die rutschen in einen Zustand, der unerträglich ist mit dem Gefühl der Ausweglosigkeit. Und deswegen ist diese Erkrankung so gefährlich. Das ist so, dass viele Depressive im gesunden Zustand sehr fröhliche, leistungsorientierte, vor allem auch sehr liebenswürdige, verantwortungsvolle Menschen sind. Und deswegen ist für die Umgebung das oft völlig unverständlich, dass dieser Mensch jetzt plötzlich suizidal wird. Also das ist diese Erkrankung, die zu einer völligen Veränderung führt. Das habe ich unendlich oft gehört oder viele, viele Male gehört, dass jemand in der Depression ist, dass er im gesunden Zustand völlig anders ist. Dass der immer fröhlich ist und pfeift und für andere da ist und Energie hat, sodass alle erstaunt sind, dass jetzt gerade dieser Mensch eine Depression kriegt und vielleicht eben auch suizidal wird. Also das wundert mich nicht, weil Menschen, die da eingetragen haben, die haben ihn vielleicht dann doch in den Tagen, in denen er dann schwer erkrankt ist, vielleicht doch nicht gesehen. Denn wenn man jetzt nah dran ist als Angehöriger, dann merkt man schon, dass der Erkrankte sich verändert. Das merkt man schon.
Eine Frage an Herrn Dr. Wilmund und an Herrn Rohde. Wenn morgen früh der Bundesverteidigungsminister bei Ihnen anruft und sagt, Sie haben einen Wunsch frei, was wäre dieser Wunsch von Ihnen? Und die gleiche Frage auch an Herrn Professor Hegel, nur mit der Spezifikation, dass es bei Ihnen der Gesundheitsminister Lauterbach ist.
Also zum einen ist es ja eine politische Frage und da müssen wir so ein bisschen aufpassen, was wir natürlich sagen. Aber ich will mal so sagen, ich wünsche mir, egal von wem, eigentlich von Ihnen allen oder von uns allen in den Streitkräften, egal ob Beamte, Angestellte oder Soldatinnen oder Soldaten, dass wir wirklich psychische Erkrankung nicht mehr als unnormal sehen, sondern dass wir letztlich das als etwas Normales sehen, was viele von uns treffen wird und wir eben auch ja erleben, dass es so ist. Weil das wäre eine gute Grundlage, dass auch die Behandlungsaufnahme normal ist. Und wir im Grunde dann möglicherweise viel, viel mehr Menschen in Behandlung bringen können, als das jetzt aktuell der Fall ist. Ne? Dass man im Grunde Menschen eben nicht eine Stunde vorm Suizid rettet, das ist sehr, sehr schwierig, sondern dass man sie früher abholt, bevor diese Suizidgedanken so prominent sind und fast wie ein innerlicher Befehl vielleicht oder als einzige Option gesehen wird, wo es keinen Ausweg mehr gibt, sondern dass wir das früher schaffen. Das wäre so mein Wunsch.
Meine Bitte wäre oder mein Anliegen wäre, dass im Gesundheitsministerium wahrgenommen wird, dass Depression die Erkrankung im Gesundheitswesen ist mit dem größten Verbesserungsspielraum, wo man mit vertretbaren Ressourcen besonders viel erreichen kann und dass der Range, der erreicht werden kann, der größte ist in der gesamten Medizin. Das zu verstehen und dann das auch bei der Ressourcenverteilung zu berücksichtigen, bei der Versorgung mit Psychiatern, dass nicht so lange Wartezeiten sind, mit Psychotherapeuten, dass hier nicht lange Wartezeiten sind, auch Schulungen, dass man es auch in den Unterricht, in den Schulen mit reinbringt, so wie gewisse Infoveranstaltungen zu Drogen und Alkohol stattfinden, eben auch zu der noch wichtigeren Erkrankung Depression stattfinden. Das wäre meine meine Bitte, dass dieses Verständnis da ist, aber das ist nicht leicht zu kriegen, das Verständnis. Ich hatte es ja auch nicht am Anfang. Das kriegt man eigentlich erst, wenn man mit vielen, vielen hundert Patienten zu tun hatte und am besten auch über lange Zeit, sodass man sie im Krankenzustand sieht, dann wieder im Gesunden, dann wieder im Kranken. Und das ist halt ein Privileg von Dr. Willmund und mir und den Psychiatern, dass man diese Erfahrung gemacht hat.
Ja, ich kann mich da erstmal Herrn Dr. Willmund anschließen. Es ist, und auch dem Herrn Professor Heger ist mein Wunsch, würde das Ganze ein bisschen vereinen. Stichwort da ist natürlich, dass wir auch Ressourcen in Form von Personal brauchen. Und mein Wunsch wäre da in der Hinsicht, die Studierenden, die eben Psychologie studieren, zumindest einigen von denen auch die Möglichkeit zu gewähren, in diesem Feld tätig werden zu können. Wie man das genau gestaltet, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber das ist etwas, worüber ich finde, da, wo man nachdenken kann. Wir haben die Ressource und wenn wir die Leute früher abholen wollen, dann brauchen wir natürlich auch dementsprechend noch ein paar Psychologen und psychologische Psychotherapeuten auch in der Bundeswehr, mit denen wir dann da dem Ganzen auch besser begegnen können. Nicht nur zum Behandeln, sondern auch um sowas zu machen wie das, was wir hier gerade tun, nämlich einfach ein bisschen aufklären, die vielen Stigmata auch abzubauen, weil gegen Stigmata hilft am Ende eben nur eine Aufklärung.
Ja, ich habe eine Frage. Das viel bemühte Wort Kriegstüchtigkeit ist ganz am Anfang auch mal genannt worden. Wir hatten Zahlen gesehen mit zu erwartenden Fällen an psychischen Auffälligkeiten und auch Zahlen, was wir an Kapazitäten haben. Wie gedenkt die Sanität, den Missstand aufzulösen, weil es nach meiner Wertung hinten und vorne nicht reichen wird, wenn man sich das Kriegsbild in der Ukraine, auf das wir uns ja auch vorbereiten, ansieht. Und die zweite Frage, das lässt mich tatsächlich immer so ein bisschen ratlos zurück. Soldaten meiner Kompanie, die in psychischer Behandlung sind, habe ich den Eindruck nach Gesprächen, da sind die Ursachen ganz überwiegend im privaten Bereich. Auf den habe ich keinen Einfluss und es werden mehr Soldaten. Können Sie die Beobachtung bestätigen und gibt es da auch Möglichkeiten, ja, das Thema Resilienz hat man schon ein bisschen angerissen, da auch nochmal irgendwie aktiv gegenzuwirken?
Gut, zur ersten Frage kann ich direkt antworten, weil ich Leiter der Arbeitsgruppe bin im Sanitätsdienst für die praktische psychosoziale Versorgung bzw. medizinische, psychiatrische Versorgung. Natürlich haben wir da Ideen, ich kann Ihnen aber nicht sagen, inwieweit die so umgesetzt werden. Ich hatte Ihnen die Ideen, die derzeit in der Presse sind, die im Operationsblatt Deutschland eben auch hinterlegt werden, bezüglich der Verwundetenversorgung, der körperlich Verwundetenversorgung dargelegt und dass es da eine Alternative geben muss. Und die Idee, die wir haben, zusammen mit dem wissenschaftlichen Beirat im BMVG, das ist also so ein ziviles Gremium, ist schon, dass wir uns viel, viel breiter aufstellen. Auf der einen Seite, dass wir den Schulterschluss mit geeigneten Kliniken, zivilen Kliniken, zertifizierten Kliniken, die auch dementsprechend geschult werden von uns, schließen oder den zumindest bahnen, also Kooperationen, dass wir aber auch die körperlich Verwundeten in den BG-Kliniken zum Beispiel, also Unfallkliniken, nicht vergessen, sondern da werden wir zumindest vorschlagen in den Metropolkrankenhäusern, es gibt große und die größte Unfallklinik letztlich in Berlin, im UKB, und dann gibt es eine entsprechende Unfallklinik auch natürlich in Hamburg, dass die Bundeswehrkrankenhäuser dahingehend auch die psychosoziale Versorgung, praktisch einen Konsildienst dort vor Ort sicherstellen. Und sobald die Patientinnen und Patienten übergabebereit sind und da ist dann eine psychiatrische Erkrankung im Vordergrund, dass wir die auch übernehmen und uns kümmern. Also wir machen uns da schon Gedanken. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie das dann letztlich in der Umsetzung der Fall ist. Sie wissen, dass der Operationsplan Deutschland nicht primär vom Sanitätsdienst ausgeplant wird, sondern aus einem anderen Dienststellenbereich in Berlin. Mit den Psychologen, die da beteiligt sind, bin ich in engem Kontakt, aber auch da ist es so, dass wir dann abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Sie haben völlig recht. Wir müssen uns da viel, viel breiter aufstellen und aktuell ist es natürlich so, dass die Weiterentwicklung der Bundeswehrkrankenhäuser in eine Richtung vor allem geht, die ich schon auch ein bisschen mit einer gewissen Sorge sehe, dass er vor allem Anästhesie, Unfallchirurgie und Viszeralchirurgie gestärkt werden. Die große Fächer, Ausweitung, die wir haben an den Häusern, so ein bisschen eingeschränkt wird oder eingeschränkt werden könnte. Und eben auch die Sorge, dass die Psychiatrien jetzt zum Beispiel nicht aufwachsen und wir müssten aufwachsen, auf jeden Fall, ne, weil die Wartezeit auf Ambulanztermine ist schon relativ hoch. Die ist immer noch besser als im zivilen Bereich. Aber wenn wir jetzt hier werbend durch die Lande ziehen und die Leute melden sich dann ja auch, ja, wenn wir die dann nicht versorgen können, ist es auch schlecht. Ja. Das wäre schon auch so natürlich ein Wunsch, ne, dass man das so ein bisschen auch personaltechnisch abbildet. Das, was Herr Rode erzählt hat, mit den Psychologen, die an den Bundeswehruniversitäten ausgebildet werden. Das sind keine fertigen psychologischen Psychotherapeuten. Die könnten aber fertige psychologische Psychotherapeuten werden. Und wir konkurrieren da mit zum Beispiel Ihnen, ne? Also mit Unterstützungsverbänden oder auch Kampfverbänden, weil die Leute natürlich eingeplant sind. Ne? Und natürlich hatte auch der Sanitätsdienst Ideen, letztlich da diese Ressource noch stärker zu nutzen. Ja? Ich habe da jetzt aus meinem Bereich zumindest in Erwägung, also eine Idee letztlich in den Raum gestellt. Sie wird vermutlich abgelehnt, aber ich fand die Idee ganz gut, dass wir zumindest die Besten eines Jahrgangs denen die Möglichkeit geben, in den Sanitätsdienst zu wechseln und bei uns die psychotherapeutische Ausbildung fertig zu machen und dass wir dann das eventuell schaffen, das auch regional noch stärker zu verorten. Aktuell sind die psychologischen Psychotherapeuten, die wir regional ausbringen, aber Beamte, und das ist auch gut so, aber man könnte das noch weiter verstärken. Ne?
Ja, Herr Professor Hegel muss zum Zug. Und deswegen mache ich jetzt erstmal eine kurze Bedankungsrunde an Sie, Professor Hegel, Dr. Willmund und auch Sie an Herrn Rode. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren für Ihre Vorträge und für Ihre Perspektiven. Und jetzt übergebe ich das Wort nochmal an den Herrn Militärdekan.
Ja, zum guten Schluss darf ich natürlich auch ganz herzlich Danke sagen Ihnen, Herr Rode, dass Sie den Mut hatten und auch bereit waren, hier zu uns zu sprechen, die Fragen zu beantworten. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. Dann natürlich auch Professor Hegel, der schon auf den Zug eilen muss, damit er ihn erreicht, und Ihnen, Herrn Oberstarzt Willmund. Das war ein Thema, das mir schon lange auf dem Herzen lag, und ich bin froh, dass wir heute Abend diese Thematik auch ansprechen konnten, weil sie latent immer wieder da ist. Und heute Abend beispielsweise fehlt ja auch einer unserer Militärseelsorger. Dr. Walocha betreut gerade die Familie des verstorbenen mit Kameraden, der am Sonntag Suizid begangen hat. Und auch das ist eine Lebenswirklichkeit, die mit hereinspielt. Es ist bei mir der 22. in diesem Jahr, der in dem Bereich, für den ich zuständig bin, Suizid begangen hat. Und das sind alles Wirklichkeiten, die zu unserem Alltag und zu unserem Leben gehören. Und es ist wichtig, dass wir sie nicht verschweigen, sondern mit aller Offenheit darüber reden, schauen, was wir tun können dort, wo wir stehen. Und ich glaube, heute Abend war das eine Möglichkeit dazu. Deswegen an Sie vielen herzlichen Dank. Ein bisschen was Geistliches haben wir ja auch. Sie sind ja mit der katholischen Kirche hier konfrontiert. Der Wein erfreut das Herz des Menschen, so steht es in der Bibel, zumindest wenn man ihn in richtigen Maßen genießt. Und deswegen auf diese Weise nochmal auch ein sichtbares Zeichen des Dankes an Sie. Dann darf ich wie immer ganz herzlich der Katholischen Akademie danken, in Vertretung natürlich an der Frau Dr. Schilling. Vielen herzlichen Dank für die Organisation und die Umsetzung des Ganzen. Wir sind froh, dass Sie uns so gut beraten und begleiten. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und gute Gespräche.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.